So, jetzt bin ich online sozusagen verkabelt. Hört man mich? Gut, wunderbar. Ja, ihr Lieben, ein letztes Mal, ein 15. Mal Josef und sein spannendes Leben. So, schauen wir mal, die Uhr läuft. So. Unser Thema heute: In Jesus geborgen. 1. Mose 50, 15 bis 26. Ich lese diesen Bibeltext nach der Übersetzung von Hermann Menge, bisschen überarbeitet. Da steht, 1. Mose 50, Abvers 15. Als nun die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie, wie nun, wenn Josef doch feindselig gegen uns auftritt und uns all das Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben. Darum sandten sie zu Josef und ließen ihm sagen, du Josef, dein Vater hat uns vor seinem Tod folgende Weisung gegeben. So sollt ihr zu Josef sagen, ach bitte, vergib doch deinen Brüdern ihr Verbrechen und ihre Sünde, dass sie so übel an dir gehandelt haben. So vergib uns nun doch unser Vergehen. Wir sind ja doch auch Verehrer des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Hierauf gingen seine Brüder selbst hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, hier sind wir als deine Sklaven. Josef aber antwortete ihnen, seid ohne Furcht, stehe ich etwa an Gottes Stelle? Ihr freilich hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott gedachte es zum Guten zu wenden, um das auszuführen, was jetzt klar zutage liegt, nämlich um viele Menschen am Leben zu erhalten. Fürchtet euch also nicht. Ich selbst werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. So wohnte denn Josef in Ägypten samt der ganzen Familie seines Vaters und Josef wurde 110 Jahre alt. Von Ephraim, einer seiner Söhne, sah er Urenkel und auch die Söhne Machirs des Sohnes Manasses, sein anderer Sohn, wurden noch bei Lebzeiten Josefs geboren. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, ich stehe nun nahe vor dem Tode. Gott aber wird sich euer sicherlich gnädig annehmen und euch aus diesem Land in das Land zurückführen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Hierauf ließ Josef die Söhne Israels Folgendes beschwören. Wenn Gott sich dereinst euer gnädig annehmen wird, dann sollt ihr meine Gebeine von hier mitnehmen. Und es hat tatsächlich ungefähr 400 Jahre später Mose beim Auszug aus Ägypten getan, steht in der Bibel 2. Mose 13, dass sie den Sarg oder zumindest seine Gebeine, ich nehme mal an den ganzen Sarg, mitgeführt haben. Dann starb Josef im Alter von 110 Jahren, man balsamierte ihn ein, wie ja auch schon sein Vater Jakob, und legte ihn in Ägypten in einen hölzernen Sarg. Ja, noch einmal geht es heute um Josef, einen jungen Mann, dem das Leben schwer mitgespielt hat, der aber auch immer wieder erlebt hat, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Und heute also das Thema in Jesus geborgen. Vielleicht denkt ihr zum ersten Moment, was hat es mit Jesus zu tun? Steht hier was von Geborgenheit? Komisches Thema, aber ihr werdet schon sehen, warum das Thema so heißt. Blicken wir kurz zurück. Was war alles im Leben Josefs? Er wurde von seinen Brüdern verkauft. Er war Sklave bei Potiphar. Viele Jahre im Gefängnis. Dann plötzlich zweitmächtigster Mann in Ägypten. Wir hörten, wie er seinen Brüdern, die Getreide kaufen wollten vor lauter Hunger in Ägypten, den strengen Vizekanzler vorspielte, der sie für Spione hielt und von ihnen verlangte, wenn sie nächstes Mal kommen, dann nicht ohne Benjamin als Beweis, dass ihre Worte auch stimmen. Dann hörten wir, sie machten eine zweite Reise, sie wurden überaus freundlich behandelt, sogar völlig unverhofft von dem Mächtigsten der Mächtigen zu einem festlichen Mittagessen eingeladen. Dann, wie Josef vor der erneuten Heimreise der Brüder den Silberbecher in Benjamins Kornsack versteckte, die Brüder mussten zurück, wurden streng verhört Und dann hörten wir diese unglaubliche, zu Herzen gehende Geschichte, wie Josef sich ihnen endlich als der offenbart, der er ja in Wirklichkeit ist, ihr eigener Bruder. Ja, dann hörten wir noch, wie Josef seine Familie nach Ägypten holt, wie der Pharao ihnen eigene Grundstücke im Gebiet Großen zuweist. Und beim letzten Mal hörten wir, wie Josefs Vater Jakob in der Heimat Kanaan unter festlichem Geleit der höchsten ägyptischen Würdenträger und Staatsbeamten sowie einer Militäreskorte feierlich beerdigt wurde. Heute soll es darum gehen, dass wir wirklich in jeder Lebenslage Geborgenheit in Jesus erfahren können. Was ist Geborgenheit? Im Internetlexikon Wikipedia steht dazu folgende Definition. Mit dem Ausdruck Geborgenheit wird ein Zustand des Sicherheits- und Wohlgefühls beschrieben. Geborgenheit ist aber noch mehr als nur Sicherheit, Schutz und Unverletzbarkeit. Geborgenheit symbolisiert auch Nähe, Wärme, Ruhe und Frieden. Ich habe mal so drüber nachgedacht und noch ein bisschen weiter gegoogelt und fand folgende Ausdrücke, die alle irgendwie zu diesem Begriff Geborgenheit passen. Als da sind Gnade, Liebe, Nähe, Halt, Akzeptanz, Zuneigung, Zärtlichkeit, Mütterlichkeit, Heimat, Zuhause, Gemütlichkeit, Behaglichkeit, Wohlempfinden, Wohlergehen, Zufriedenheit, Begleitung, Geleit, Schoß, Obhut, Hort, Nestwärme, Vertrauen, Verbundenheit, Schonung, Pflege, Beistand, Fürsorge, Zuwendung, Zuflucht, Umhüllung, Bedeckung, Behütetsein, Unantastbarkeit, Gefahrlosigkeit, Absicherung, Schutz und Schirm, sich aufgehoben fühlen. Alles das klingt mit in dem Begriff Geborgenheit. Ich habe sogar gelesen, dass dieses Wort nicht direkt übersetzbar ist. Man findet zwar auch im Lexikon und in wenigen anderen Sprachen, aber viele Sprachen wie Englisch und Französisch enthalten dieses Wort, so wie es im Deutschen verwendet wird, nicht. Geborgenheit ist das, was wir alle im tiefsten uns ersehnen. Wir möchten uns geborgen fühlen, mitten in einer unruhigen Welt zu wissen, da ist mein Platz. Da finde ich Ruhe, Frieden, Schutz. Ich bin geborgen. Und genau das will Gott uns schenken in Jesus. Und nun betrachten wir drei Aufforderungen, die Gott uns in diesem Text macht. Aufforderungen, die zur Folge haben, wenn wir das machen, dass wir diese Geborgenheit tatsächlich erleben. Die erste Aufforderung, die ich hier sehe, die heißt, fürchte dich nicht. Man kann ja leicht sagen, fürchte dich nicht, leicht gesagt. Es ist wie beim Zahnarzt, wenn der sagt, entspannen Sie sich, alles gut, wir machen schöne Musik an vielleicht noch. Ja, also ich wurde mal vor kurzer Zeit katheterisiert, leider musste das sein und es hat wahnsinnig wehgetan. Und die Krankenschwester, die das gemacht hat, sagt, Herr Fleming, entspannen Sie sich. Da ist so, Sie haben gut reden, wie soll ich mich da entspannen bei sowas Ekligem und Schmerzhaftem. Aber zweimal steht in unserem Text, fürchte dich nicht. Das sagt der Josef zu den Brüdern, seid furchtlos. Warum muss er das überhaupt betonen? Hat er ihnen nicht seine Liebe und Vergebungsbereitschaft ausdrücklich gezeigt und ihnen damit bewiesen, dass sie gar nichts mehr von ihm zu befürchten haben? Als er sich als ihr Bruder geoffenbart hatte, sagte er zu ihnen, bekümmert euch nicht, ärgert euch nicht darüber, dass ich mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt, damit ihr auf Erden überbleibt und um euch am Leben zu erhalten. Und er küsste seine Brüder und weinte über ihnen. Ja, wie viel deutlicher kann man noch sagen, ich habe euch vergeben. Und dann heißt es, als die Brüder dann zu dem Vater zurückzogen, um ihnen die gute Botschaft zu bringen, gab Josef ihnen Wagen, Zehrung auf den Weg, schenkte jedem ein Feierkleid und Benjamin noch extra 300 Silberlinge. Und später sagte der Pharao zu Josef, das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Im Lande Gosen sollen sie wohnen. Und dann noch, und Josef wies seinen Vater und den Brüdern Wohnsitze zu und gab ihnen Besitztum im Lande Ägypten. Ja, was kann man denn noch machen, um jemand zu zeigen, ich bin euch geneigt? Aber doch, trotz all dem, hatten die Brüder Angst. Vielleicht, weil jetzt lebt ja der Vater nimmer. Wer weiß, wie der jetzt tickt, der Josef, überlegt sich das vielleicht nochmal anders und will sich eventuell doch noch an ihnen rächen? Vielleicht war das ja nur aus Rücksicht auf den Vater, dass er so zurückhaltend war. Aber in Wirklichkeit hat es die ganze Zeit in ihm gebrodelt und er hat nach Rache gedürstet. Und deswegen steht in unserem Text, als die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie nun, wie nun, wenn Josef doch feindselig gegen uns aufträte und all das Böse vergelten würde, was wir ihm zugefügt haben? Und das war keine Kleinigkeit, was sie mit ihrem Bruder gemacht haben. Da sitzen auch drei Brüder. Normal ist eigentlich, wenn einer dir, ich sag mal, auf die Fresse hauen will, dann helfen dir deine Brüder und versuchen das zu verhindern. Also das wäre normal, ne? Dass sie nicht daneben stehen und denken, oh gut, dass er mal eine Tracht Prügel kriegt. Also normalerweise hält man zusammen. Aber die haben ja gerade das Gegenteil gemacht. Sie haben ihren Bruder, erst wollen sie ihn direkt töten, dann nur in Anführungsstrichen in das Loch werfen, dass er da umkommt. Und dann schließlich haben sie ihn nur in Anführungsstrichen an die ägyptische Karawane verkauft. Und jahrelang hatten sie ihrem Vater vorgespielt, ja, Josef ist tot. Und der Vater hat sich vor Schmerzen nicht mehr gewusst, wohin, und haben ihn im Glauben gelassen, ein wildes Tier hat ihn zerrissen, haben extra sein schönes, tolles Kleid mit einem Tierblut getränkt, damit der Vater denkt, ja, ein Tier hat ihn zerrissen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was diese Jungs gemacht haben. Und deswegen bemühen sie sicherheitshalber die Worte des verstorbenen Vaters, denn sie denken, das muss jetzt beschwichtigend auf den Josef wirken. So sollt ihr zu Josef sagen, ach bitte vergib doch deinen Brüdern ihr Verbrechen und ihre Sünde. Nun, wir wissen nicht, ob dies der Wahrheit entspricht oder vielleicht haben sich das auch nur ausgedacht, um den Josef zu beeinflussen. Es fällt aber auf, sie haben so viel Respekt, so viel Angst, dass sie zuerst gar nicht direkt zu Josef gehen. Gut, es kann damit zu tun haben, er war ja eine sehr wichtige, hohe Staatsperson, da konnte man nicht mal eben anklopfen und vorbeikommen. Aber wie dem auch sei, sie schicken einen Boten, heißt es hier. Und wir merken eins, die Brüder geben zu, was sie getan haben und bitten Josef ganz klar um Vergebung. So vergib uns doch nun unser Vergehen. Wir sind doch auch Verehrer des Gottes von Jakob. Auch hier wissen wir nicht, ob das stimmt. Vielleicht nur ein Argument, um zu sagen, Josef, du musst jetzt Güte und Barmherzigkeit zeigen, wir beten denselben Gott an. Also menschlich gesprochen war das ja ein kluger Schachzug. Wie kannst du, der du Gott verehrst, uns, die wir auch Gott verehren, was Böses tun? Das machst du doch bestimmt nicht, oder? Josef ist aber so erschüttert und ergriffen von diesem Vorgang, dass er in Tränen ausbricht. Ihm tun die Brüder leid. Und wir wissen ja, Josef ist in allem ein Vorbild auf Jesus. Wir tun Jesus auch leid. Und wieder heißt es an dieser Stelle, wie es schon so oft, und Josef weinte. Er merkte, hey, die haben ja total die Angst. Die zweifeln, dass ich ihnen wirklich bedingungslos vergeben habe. Und dann kommen sie sogar persönlich. Sie fallen demütig auf die Knie. Das hatte Josef mal geträumt, erinnert ihr euch? Jetzt geschieht es, und sagen zu Josef, wir sind deine Sklaven. Was so viel bedeutet wie, eins haben wir dich missachtet und dir Gewalt angetan, aber jetzt wären wir sogar bereit, dir als Sklaven zu dienen. So wie auch der verlorene Sohn zum Vater erst einmal sagte, ja, dein Sohn kann ich nie wieder werden, aber vielleicht nimmst du mich wenigstens als Knecht. Wie groß muss ihre Angst gewesen sein, als sie das zu Josef sagen? Und Josefs Antwort ist einfach beispiellos. Zweimal sagt er den Brüdern, fürchtet euch nicht. Und was er dann noch alles sagt, steht nicht im Text, aber es wird zusammengefasst mit der Aussage, so tröstete er sie und redete freundlich mit ihnen. Ich bin mir sicher, dass sie von neuer Zuversicht erfüllt wurden, dass die Trauer und die Angst gewichen sind und ein neues oder altes Gefühl des familiären Zusammenhalts wieder entstand. Ja, wow, was für ein Mann war dieser Josef. Welch innige Zartheit und aufrichtiges Mitgefühl hatte er für seine angsterfüllten Brüder. Wahrlich ein gesegneter Mann Gottes und auch für uns ein unglaubliches Vorbild, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die uns etwas angetan haben. Und fast jeder von uns denkt jetzt wahrscheinlich an irgendjemanden, der ihm mal echt was Übles angetan hat. Es fällt auf, dass Josef die Verfehlungen der Brüder nicht etwa beschönigt. Er sagt nicht, naja, es war eigentlich alles halb so schlimm, schwamm drüber, wir reden nicht mehr davon. Nein, das sagt er nicht. Aber er weiß eins, was im Römer 8 steht. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Und dann sagt er, ihr freilich, ganz knallhart sagt er das, hattet Böses gegen mich im Sinn. Aber Gott gedachte, etwas Gutes daraus zu machen. Gott kann das. Er kann sogar, wenn eigentlich jemand was Böses bezweckt, den Spieß umdrehen und es geschieht etwas Gutes. Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben und das gilt auch für unser Leben. Gottes Vergebung, das lernen wir hier von Josef. Gottes Vergebung ist tief, echt, umfassend, unendlich gültig. Gott ist für wahr ein Gott der Barmherzigkeit. Das ist auch so ein wunderschönes Wort in der Bibel. 4. Mose 14, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Er vergibt Missetat und Übertretungen. Weil es die Gnade Gottes gibt, ist Gott bereit, uns nicht nach unseren Werken zu richten, wie wir es eigentlich verdient hätten, sondern, sagt die Bibel, nach seinem Namen. Und sein Name ist Barmherzigkeit, steht in Hesekiel 20. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mit euch handeln werde, um meines Namens willen und nicht nach eurem bösen Wandel und euren ruchlosen Taten. Das ist Gnade. Es fällt mir ein bisschen schwer, aber ich will es sagen, das habe ich heute erlebt. Auf dem Weg hierher bin ich mal wieder sehr sportlich gefahren, wie so oft, ich gebe es zu, nicht immer so ganz nach den Vorschriften. Und weil vor mir einer fuhr, der aus meiner Sicht zu langsam fuhr, habe ich den überholt. Die Straße war groß und breit und einsehbar, also aus meiner Sicht fürs Überholen ideal geeignet, aber es war eine durchgezogene Linie da und auch noch was Verschraffiertes und so weiter. Und kaum hatte ich den überholt, kommt uns ein Auto entgegen, was unschwer als Polizei zu erkennen war. Ich fahre vorbei und denke, da wird er jetzt nichts gesehen haben. Hatte er, aber er drehte um, kam mir hinterher und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe sogar gezittert, sagt Lisa, ich kann mich zwar nicht erinnern, aber ich war natürlich mit den Nerven jetzt erstmal fertig, dachte, na, das wird jetzt ein ordentliches Strafgeld und Punkte vielleicht geben und sonst was alles. Ja, Herr Ausweis vorgezeigt, ich habe Sie angehalten wegen Ihrem Überholmanöver. Na, da dachte ich, ja gut, jetzt weiß ich schon, was kommt und so, ne? Und dann sagt er doch tatsächlich, er fragt mich, wo wollen Sie hin, wo kommen Sie her? Hatten Sie schon mal was mit der Polizei zu tun? Nö, ich glaube nicht, nö. Wo wollen Sie hin? Ja, nach St. Hallanen, ich muss da eine Predigt halten. Okay, muss eine Predigt halten, gut. Und dann haben die mich doch tatsächlich laufen lassen. Er hat mir nochmal ins Gewissen geredet, Herr Fleming, fahren Sie lieber langsam. Es ist besser, Sie kommen sicher ans Ziel, auch wenn vielleicht nicht ganz pünktlich. Und ich durfte weiterfahren. Bin da ganz vorsichtig und vorschriftsmäßig gefahren. Ja, ihr lacht an mir, weil jetzt so nicht nach Lachen zumute. Aber das ist Gnade. Unverdient. Einfach Gnade. Der hätte mir auch ein dickes, dicken Strafzettel reindrücken können. Ne? Und vielleicht noch Punkte, keine Ahnung was. Hätten wir geschimpft. Wie Trottel, wie kann man so fahren? Sie gefährden ja alle. Ne? Nein, Gnade. Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte da etwas Praktisches anschneiden. Viele Christen haben Angst, sie könnten die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Da steht ja in Matthäus 12, da gibt es keine Vergebung. Also eigentlich steht da nicht Sünde, sondern Lästerung des Geistes wird nicht vergeben. Und ich habe schon einige Christen kennengelernt, die haben ein großes Problem mit der Stelle, weil sie immer denken, ja, ich bin vermutlich gemeint. Ich habe irgendwie, also sagen wir, Scheiße gebaut, ein bisschen grob ausgedrückt und jetzt gibt es für mich keine Vergebung. Und das ist für die wirklich schwer. Das ist ja klar, stell dir mal vor, Gott vergibt dir nicht, das wäre wirklich tragisch. Oder manche sagen, wenn du wüsstest, was ich angestellt habe, das ist so schlimm, das kann Gott nicht vergeben. Oder manche sagen, jetzt habe ich schon wieder die gleiche Sünde gemacht. Also ich glaube nicht, dass Gott es jetzt nochmal vergibt. Oder sie sagen, ja, scheinbar gehöre ich nicht zu den Kindern Gottes, weil er erhört meine Gebete nicht, vielleicht bin ich aus der Gnade gefallen. Aber wir müssen deutlich sagen, alle diese Argumente sind in Wirklichkeit Einflüsterungen Satans, der uns die Heilsgewissheit rauben möchte. Diese Einflüsterungen sind eine der vielfältigen bösen Methoden, mit denen Satan versucht, uns, die Kinder Gottes, anzugreifen und zu Fall zu bringen. Tatsache ist, dass nichts, aber auch nichts auf dieser oder in der unsichtbaren Welt uns von Gottes Liebe trennen kann. Das steht ganz oft in der Bibel, denk nur an Römer 8, ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein, wer will uns verdammen, wer will uns scheiden von der Liebe Christi. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, egal, nichts Hohes, nichts Tiefes, kein anderes Geschöpf, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Gott hat ein weites Herz. Da passen wir alle hinein, wenn das kein Grund ist, sich geborgen zu fühlen. Das war die erste Aufforderung. Fürchte dich nicht. Und die zweite, die sich in diesem Text versteckt, ist die Aufforderung, bleib unter Gott. Josef sagt den Brüdern, das ist sehr interessant, stehe ich etwa an Gottes Statt? Luther hat das interessanterweise so übersetzt, ich bin unter Gott. Das ist die zweite Aufforderung, ja, an uns, seid unter Gott. Er macht ihnen klar, ich bin ja nicht der Richter über euch. Das ist allein Gottes Sache, seid ganz getrost, ich werde euch auf keinen Fall bestrafen. Hat Jesus ja auch mal gesagt, ich werde keinen richten, aber wir sind schon gerichtet durch unsere Taten. Also, da ist eine Aufforderung verborgen, die heißt, stehe auch du unter Gott. Denn das vermittelt dir Geborgenheit. Wer unter Gott steht, erhebt sich nicht als Richter über seine Mitmenschen, sondern stellt auch sie unter Gott und überlässt ihm das Urteil. Ich stehe unter Gott. Deswegen, wenn Leute sagen, ja, du denkst, du bist was Besseres, weil du Christ bist. Nein, wir sind überhaupt gar nichts Besseres. Wir sind genau wie jeder andere. Wir haben es vielleicht besser, weil wir Jesus haben, ja. Aber wir sind nicht besser. Und deswegen sagt uns Jesus, richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Oder 1. Korinther 4, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der dann das Verborgene ans Licht bringen wird. Oder Jakobus 4, wer bist du, dass du dich zum Richter über deinen Nächsten erhebst? Es gibt Dinge, die können und sollen wir getrost Gott überlassen. Dazu gehören Fragen wie zum Beispiel, wer gehört wirklich zu den Geretteten und wer nicht? Das weiß nur Gott. Oder, wie geht Gott mit denen um, die noch nie das Evangelium gehört haben? Ja, gehen die denn alle verloren? Die können doch gar nichts dafür und so weiter. Ihr kennt sicher diese Art Fragestellung. Ich weiß doch nicht, ob es da wirklich eine gute oder richtige Antwort drauf gibt. Ich würde sagen, das müssen wir Gott überlassen. Oder wie oft habe ich mir schon überlegt, wie wird es wohl mal sein in der Ewigkeit? Ja, werden wir da singen oder Musik machen? Machen wir auch noch irgendwas anderes? Gibt es da auch einen Swimmingpool oder so? Keine Ahnung. Ja, weil es ist blöd, wenn man sich das nicht richtig vorstellen kann. Ja, manchmal hören wir Geschichten von Leuten, die hatten so Nahtoderlebnisse. Und naja gut, weiß man nicht, was man davon halten soll im Einzelnen, wenn sie dann Farben sehen und Glücksgefühl und so weiter. Oder die Frage, warum lässt Gott so viel Leid in dieser Welt zu, auch in meinem Leben? Das ist ja eine unheimlich schwere Frage. Ja, na klar ist das eine schwere Frage. Vor allen Dingen, wenn man gerade irgendein Leid erlebt. Aber das müssen wir Gott überlassen. Oder wie wird es sein, wenn Gott einmal alles in allem sein wird? Die Alpha-Söhne haben ihre Antwort darauf, ihre Theologie, dass irgendwann und irgendwie mal doch alle dann schließlich gerettet sind. Ich sage, das müssen wir Gott überlassen. Ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn Gott einmal alles in allem sein wird. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ist auch egal. Es macht uns demütig und hilft uns, alles Gott anzubefehlen und unter Gott zu bleiben, wenn wir bedenken, wie es mal in Hiob 38 steht, da sagt Gott zu Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sprich es aus, wenn du Einsicht besitzt. Oder Psalm 139, die Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, ich kann es nicht fassen. Und dann gibt es noch einen dritten Appell, ein Aufruf an uns, um die Geborgenheit in Jesus zu erfahren. Und der heißt, vertrau Gottes Fürsorge. Auch das ist leicht gesagt, wenn man gerade kein Vertrauen hat. Und da brauchen wir vielleicht auch mal jemanden, so wie die Brüder braucht, den Josef, der zu ihnen sagt, ich werde euch und eure Kinder versorgen, hier im fremden Land in Ägypten. Ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wie oft steht es in der Bibel, sorget nichts. Oder Jesus sagt, die Vögel haben ihre Nester und so weiter und so fort. Auf euch guckt doch der liebende Vater. Aber wisst ihr, das ist so. Ich sag mal, wenn wir Christen sind, gibt es einen großen Papierkorb und da kann man alle seine Sorgen reinschmeißen. Und dann sind sie weg. Ist doch schön. Ja, es gibt aber Leute, die fangen an, in den Papierkorb wieder zu wühlen und holen dies wieder heraus und jenes. Ist euch vielleicht auch schon ergangen. Manchmal sucht man was Wichtiges, denkt, boah, habe ich jetzt weggeschmissen. Wühl, 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 wühl. Vielleicht ist es ja irgendwo. Oder am Computer gibt es ja auch einen Papierkorb. Da macht man Klick, dann ist es weg. Ist aber nicht weg, ist noch ein Papierkorb. Und wenn du dann wieder klickst und sagst, nee, hol mir es wieder her, rekonstruiere das bitte wieder, dann ist es wieder da. Und wenn du sagst, jetzt ist mein Papierkorb platt, dann ist es wirklich weg. Da gibt es Programme, da kann man das Gelöschte doch wieder rekonstruieren, falls es noch nicht überschrieben wurde. Und ich habe gehört, dass es sogar Tricks gibt, selbst wenn es überschrieben wurde, kann man es immer noch rekonstruieren. Wahnsinn, was alles geht. Also es gibt Programme, die überschreiben 12 Mal. Ich glaube, dann ist wirklich Schluss. Aber egal. Wir sind ja hier nicht dazu da, um über Computertechnik zu diskutieren. Ich dachte nur, ja, so ist das. Die Sorgen sind eigentlich weg, aber wir holen sie wieder hoch. Und was hatte Josef gesagt, als die Brüder zum Vater heimziehen? Hat er zu ihnen gesagt, zieht zum Vater, sagt ihm, Josef sagt, Gott hat mich zum Herrn über Ägypten gesetzt, kommt, säumet nicht, ihr sollt im Lande Gosen wohnen, dann nochmal, ich will euch dort mit Nahrung versorgen, ist ja noch ein paar Jahre Hungersnot. Also er hat gesagt, ich bin für euch da, glaubt's doch. Oder Gott sagte zu Jakob, bevor er sich dann auf den Weg nach Ägypten machte, ich bin der starke Gott, fürchte dich nicht, nach Ägypten zu ziehen, ich werde dich dort zu einem großen Volk machen. Und nachdem Josef dem Pharao die Brüder und den Vater vorgestellt hatte, heißt es, Josef wies seinem Vater und den Brüdern Wohnsitz an und gab ihnen Besitztum im Lande Ägypten. Ihnen ging es definitiv gut. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder. Und nachdem Josef, da war er schon kurz vor seinem Tod, Manasse und Ephraim seine Söhne gesegnet hatte, sagte sein Vater zu ihm, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch auch in das Land eurer Väter zurückbringen. Wir kennen das aus der Bibel, Psalm 55, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Oder Psalm 34, fürchte den Herrn, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Es gibt keine bessere Vorsorge als Gottes Fürsorge. Wie oft habe ich das schon erlebt? Ich habe es hier schon mal erwähnt, ich war des Öfteren schon in meinem Leben arbeitslos, habe immer wieder darum kämpfen müssen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, mit all dem, was so dazugehört, auch an Gefühlsschwankungen hoch und runter und in der Mitte nochmal durch und was jetzt? Und Gott hat immer so gut gesorgt. Das kann ich nicht anders sagen. Hat uns immer Wege und Mittel geschenkt zum Überleben. Wie fühlt man sich, wenn man weiß, Gott sorgt für mich. Ich finde, die Antwort ist in folgendem Lied. Das hat die Schwester Helga Winkel von den Eidlinger Schwestern gedichtet. Und da heißt es, und das finde ich sind so tiefgehende Worte, die möchte ich uns jetzt zum Schluss noch vorlesen. Herr, weil mich festhält, deine starke Hand, vertrau ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut, ich preise dich. Dein Wille, Herr, ist gut. Und Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertraue ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertraue ich still. Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertraue ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Mir ist's genug, mein Herr geht selber mit. Ja, mach dir keine Sorgen, wie du durchkommen wirst. Wir lesen zum Schluss noch, wie Josef wirklich den Segen Gottes reichlich erlebt. Er erlebt Kinder, Enkel, Urenkel, wird schließlich 110 Jahre alt und stirbt lebenssatt. Er erlebt, wie einst sein Urgroßvater Abraham, zu dem Gott sagte, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Wenn ich weiß, Gott wird für mich sorgen, dann bin ich wahrhaftig in Jesus geborgen. Zum Schluss noch ein Wort zu den Corona-Maßnahmen, Lockdown, Teil-Lockdown, berufsbezogene Impfpflicht. Keine Angst, ganz kurz. Wir Christen brauchen keine Angst zu haben. Und wir müssen uns auch nicht spalten lassen, nur weil wir vielleicht unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema haben. Wir müssen nicht Angst vor dem Virus haben. Wir müssen nicht Angst vor den Maßnahmen haben, wie immer die noch sein werden. Wir müssen auch vor der Impfung keine Angst haben. Angst wird in dieser Gesellschaft zurzeit sehr viel geschürt durch manche Reden von Politikern, von Influencern, von den Medien, Schreckensmeldungen, Videos, wo man irgendwelche beinahe schon sterbenden Menschen sieht. Es wird Angst gemacht, damit wir dem Staat auch brav gehorchen. Christen brauchen keine Angst zu haben und dürfen trotz Pandemie gelassen sein. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, meine ich aber gar nicht so. Wir haben eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Und wir haben früher das Lied gesungen, wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Die Hoffnung, die uns stündlich zum Bereitsein ruft und mahnt. Maranatha, komm bald. Klagen die anderen trostlos beim Wandern, ziehen zufrieden wir hienieden als seine Glieder. Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Amen.